Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Der kleine Grenzverkehr zwischen Deutschland und Österreich, genauer zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Salzburg, er ist rege in diesen Tagen. Und zwar nicht nur, weil Urlauber die Berge, die Badeseen und das Essen im Nachbarland vielleicht mehr schätzen als daheim. Der Kulturtross, wenn man ihn so nennen darf, er bewegt sich im Moment hin und her zwischen Bayreuth und Salzburg, um keine Premiere zu verpassen. Wir begleiten diesen Theatergrenzverkehr, damit auch Sie nichts verpassen. Wir beobachten heute, wie gestern Abend der Wagnersche Ring weitergeschmiedet wurde und wie die ursprünglich als erste Schauspielpremiere geplante Inszenierung in Salzburg ausgefallen ist. Corona hatte den Spielplan ja etwas durcheinander gebracht. Und dann noch ein Gespräch mit der Literaturagentin Vanessa Gutenkunst. Von ihr lassen wir uns in unserer Reihe über die Kultur und ihr Publikum berichten, wie das gute Buch die größtmögliche Leserschaft findet. Ein fleißiger Leser, das ist wohl auch der Belgier Ivo van Hove. Stets auf der Suche nach neuen Stoffen für seine Inszenierungen liest er sich offenbar durch Neues und Altes, durch Bekanntes und Unbekanntes. Immerwährend braucht er schließlich Nachschub, denn van Hoves Bühnenarbeiten sind allüberall gefragt. Ihm gelingt es schließlich, wahre Publikumsmengen in die Theater zu holen. Ab dem kommenden Jahr wird er die Ruhr-Triennale leiten. Da wird es mit dem Nachschubbedarf nicht weniger werden. Und in diesem Sommer aber stand erst einmal das Salzburg-Debüt auf Ivo van Hoves persönlichem Spielplan. Und dafür hatte er einen ganz besonderen Lektürefund mitgebracht. Die zwei bekanntesten Stücke der Autorin Marie-Louise Fleißer, die einst gefeiert, aber doch weitgehend vergessen worden ist. Sie hatte sich immer wieder mit ihrer bedrückenden Provinzheimat Ingolstadt literarisch auseinandergesetzt und aus zwei fleißerschen Theaterstücken wurde nun für Salzburg ein Fleißer Ingolstadt-Abend. Sven Ricklefs berichtet.
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Zweimal stehen sie da, alle, verteilt im Raum, einsam und beten. Diese fleißerschen Menschen, die immer wieder betonen, dass sie Mensch sein wollen, menschlich sein wollen und als Mensch gesehen werden wollen, die aber zugleich dieses Menschsein gar nicht beherrschen, weil es ihnen durch die Regeln der Gesellschaft, die Zwänge der Religion und die Gewalt der Hierarchien unmöglich gemacht wird.
Sie hat sich ersäufen wollen, damit sie raus ist aus allem. Das hat er nicht zugelassen. Und das trägt sie ihm nach.
So kurz kann man es zusammenfassen, das Schicksal von Olga und Rölle aus Fegefeuer in Ingolstadt. Die eine trägt ein uneheliches Kind unter dem Herzen, der andere liebt sie, auch wenn er nicht der Vater des Kindes ist und ist zugleich, wunderlich wie er ist, per se der Außenseiter, den man traktieren kann, wenn einem danach ist. Beide tappen perspektivlos durch diese schwarze und hoffnungslose Welt, als die Marie-Louise Fleißer ihre Heimatstadt Ingolstadt immer wieder entworfen hat. Eng, düster, katholisch. Olga und Rölle spielen nun auch wieder eine große Rolle in dem Salzburger Festspielprojekt Ingolstadt, für das der belgische Dramaturg Koen Taschlet die beiden Werke Fegefeuer in Ingolstadt und Pioniere in Ingolstadt zu einem Stück verschränkt hat. Handelt das eine von der inkorporierten Brutalität, mit der der Katholizismus einer jungen Generation die Luft abschnürt, so erzählt das andere vor allem von jener Gewalt, die in militärischen Hierarchien weitergegeben wird.
Der Druck geht immer nach unten. Je mehr nach unten, desto reißender der Zorn.
Zorn, Perspektivlosigkeit, Enge und als einziges Ventil Gewalt. Das also ist das Panorama, in dem Marie-Louise Fleißer in ihren beiden Stücken die junge Generation ihrer Heimatstadt Ingolstadt nach dem Ersten Weltkrieg beschrieben hat. Und Ivo van Hove schickt nun sein Ensemble in diesem Salzburger Ingolstadt auf eine schwarze, nur mit wenigen Inseln durchsetzte Wasserbühne, die dieses Panorama, noch dazu nah an der Donau, symbolisiert. Ständig stapfen die Figuren durch dieses Wasser, sie wälzen sich darin, werden hineingestoßen, mit dem Kopf in es getaucht, in ihm ertränkt, vergewaltigt, gesteinigt. Es ist, als ginge von diesem Wasser eine ständige und gewaltsame Bedrohung aus, der sich die Menschen allerdings längst ergeben haben. Dabei lässt Van Hove Brutalität und Gewalt sehr direkt ausspielen, bis hin zum langgezogenen Akt einer Vergewaltigung. Und die überwiegend jungen Spielerinnen und Spieler des Wiener Burgtheaters lassen sich auf imponierende Weise auf diesen sehr körperlichen Ausdruck ein. Zugleich navigieren sie souverän durch Fleißers merkwürdig verquere Sprache, die immer mehr auszudrücken vermag, als dem oder der Sprechenden bewusst zu sein scheint.
Hast du schon einmal was gehört? Dass man sich an einem Menschen nicht einhalten kann? Es hebt nicht.
Es würde schon heben, du willst nicht tragen.
Den ganzen Tag muss ich mich schikanieren lassen bei den Weibern, da lass ich mich aus! Das muss einer einsehen.
Ja dann?
Braucht eine bloß mitspielen.
Ja, was kann ich für dich tun?
Mich ein freier Mann sein lassen!
Diese Freiheit allerdings findet sich bei Marie-Louise Fleißer nirgends. Doch wie schonungslos sie auf Menschen und ihre Situation sah und dabei die tief verankerten Strukturen von Gewalt offenlegte, das zeigen Ivo van Hove und sein Ensemble mit Ingolstadt auf beeindruckende Weise. Und so würdigen die Salzburger Festspiele mit diesem Doppelprojekt einer Autorin, die immer wieder zu Unrecht unterschätzt wird.
Sven Rickleffs über die Premiere von Ingolstadt nach Marie-Louise Fleißer, inszeniert bei den Salzburger Festspielen von Ivo van Hove. Zeitgleich, aber auch unlängst länger, fand gestern Abend in Bayreuth die nächste Premiere statt. Der neue Ring wird ja in diesem Jahr geschmiedet auf dem grünen Hügel. Da braucht es für jeden einzelnen Teil, aber auch für das Gesamtkunstwerk einen ziemlich langen Atem. Ausgemachte Wagner-Fans besitzen den natürlich. Von 4 am Nachmittag bis kurz vor 10 am Abend kein Problem. Mit dem neuen Ring von Regisseur Valentin Schwarz allerdings scheinen sich dann doch die einen oder anderen schwer zu tun. Seine Netflixisierung der Wagnerschen Tetralogie kommt wahrlich nicht bei allen an. Gestern konnten Sie es an dieser Stelle hören, als unser Opernkritiker etwas ratlos vom Rheingold-Auftakt berichtet hat. Mittlerweile ist mit der Walküre der zweite Teil von Valentin Schwarz Ring in der Welt und so ganz rund läuft die Sache wohl weiterhin nicht, wie Bernhard Neuhoff zu berichten weiß.
Als Wotan sich in seinen Designersessel flätzt, gefrustet vom Ehestreit, bricht plötzlich die Rückenlehne ab und kracht auf den Bühnenboden. Sänger Tomasz Konieczny kippt hinten über. Fast alle halten das für einen Gag. Schließlich streut Regisseur Valentin Schwarz gelegentlich ein bisschen Slapstick in seine Inszenierung. Viele im Publikum lachen, aber das ist kein Spaß und erst recht nicht geplant, sondern ein veritabler Bühnenunfall. Tomasz Konieczny lässt sich aber zunächst nichts anmerken. Nach einer Schrecksekunde steht er auf und singt den zweiten Akt tapfer zu Ende. Als dann, kurz vor Beginn des letzten Akts, der Pressesprecher der Festspiele vor den Vorhang tritt, ist klar, dass etwas passiert sein muss.
Wie Sie sicherlich mitbekommen haben werden, hat sich im zweiten Aufzug der Walküre ein Bühnenunfall ereignet, bei dem sich der Sänger des Wotan, Tomasz Konieczny, leider so schwer verletzt hat, dass er sich nicht imstande sieht, die Partie heute zu Ende zu singen und zu spielen.
Einspringer Michael Kupfer-Radetzky hat nicht nur die Gesangspartie des Wotan drauf, sondern kann auch szenisch mitspielen, weil er an Bühnenproben teilgenommen hat. Glück im Unglück, Kupfer-Radetzky gelingt eine bravouröse Leistung. Zwar hat er nicht ganz so viel Volumen wie der verunfallte Tomasz Konieczny, aber dafür versteht man bei ihm jedes Wort. Ein echter Vorteil und leider keineswegs selbstverständlich. In Bayreuth aber dank der besonders sängerfreundlichen Akustik eigentlich zu erwarten. Nicht der einzige Punkt, an dem es knirscht in diesem neuen Ring. Die Regie von Valentin Schwarz führt nahtlos weiter, was am Vorabend angelegt wurde. Familientrouble bei Wotans. Sieglinde ist, anders als im Textbuch, schon von Anfang an schwanger. Es darf also gerätselt werden. Ist Hagen der Vater? Unwahrscheinlich. Hat sie schon vorher was mit ihrem Bruder gehabt? Auch falsch. Papa Wotan war's, wie sich im zweiten Akt rausstellt, als der seiner hochschwangeren Tochter unter den Rock greift. Die familiären Tragödien prasseln nur so herein auf den Wotan-Clan. Offenbar hat Freya, die eigentlich nur im Rheingold vorkommt, Selbstmord begangen. Am Sarg wird theatralisch geheult und garstig gestritten. Schwertnotung ist natürlich ein Revolver. Beim Flammenzauber wird von Wotan und überraschenderweise seiner Frau Fricka im Kerzenschein ein bisschen Rotwein verschüttet. Mehr Zauber ist nicht. Dafür absolvieren die Walküren ihren Ritt im Wartezimmer einer Schönheitsklinik. Offenbar hat sich ein erheblicher Teil der Damen des verzweigten Familienclans einer Nasenkorrektur oder einem Lifting unterzogen. Was bringt das alles? Manchmal schlicht Action, manchmal ein bisschen Rätselspaß. Seltener psychologisch interessante Momente, etwa wenn Figuren, die eigentlich abwesend sind, aber die Handlung bestimmen, auf der Bühne stehen. Und schließlich ist diese Inszenierung eine Aneinanderreihung von kleinen Anekdoten. Fricka rührt ihrem Schützling Hunding Zucker in den Kaffee, obwohl der gar keinen will. Oh, eine dominante Frau! Vieles ist nett, aber belanglos. Was diese ganze Saga jetzt aber eigentlich sagen soll und mit uns und den Weltproblemen zu tun hat, bleibt auch nach dem zweiten Teil eine offene Frage. Den Ring mal etwas stylischer erzählen, das kann's noch nicht gewesen sein. Zum Glück ist das hier ja eine Serie. Und jede ordentliche Netflix-Serie braucht offene Fragen als Cliffhanger. Weißt du, wie das wird? Sängerisch wurde es jedenfalls besser. Toll war Lise Davidson als Sieglinde mit umwerfender Wucht und hochemotionalen leisen Momenten. Ebenfalls heftig in der Wirkung, aber leider sehr viel weniger gezielt, singt Irene Theorien die Brünnhilde. Das war problematisch. Klaus-Florian Vogt als Siegmund hat ein etwas raues Timbre bekommen, das seinem fast zu hellen Tenor ganz gut steht. Mehr Piano wünscht man sich. Einfach fantastisch singt Georg Zeppenfeld als Hunding. Böse, konzentriert, schwarz und präzise. Ein Volltreffer ins Herz der Figur. Dirigent Cornelius Meister gelingen immer wieder hochinspirierte Momente. Und er hat gute Ideen, die er aber offenbar nicht immer ganz klar rüberbringen kann. Bei Tempowechseln und Übergängen hakt's gelegentlich im Orchester. Auch klanglich fehlt die Verschmelzung. Ein paar Intonationsproben hätten die Blechbläser noch gebraucht. Auch Meister ist ja ganz kurz vor der Premiere eingesprungen. Richtig rund ist dieser Ring noch nicht.
Bernhard Neuhoff mit einem eher ernüchternden Zwischenfazit des neuen Ring in Bayreuth. Übermorgen sprechen wir an dieser Stelle über Teil 3, den Siegfried. In den sprichwörtlichen Schubladen dieser Welt, beziehungsweise auf Festplatten und in Clouds, schlummert so manch ein unveröffentlichtes Romanmanuskript. Über Jahre wurde es mit Herzblut zu Papier gebracht und am Ende bekommt womöglich niemand das Buch zu lesen. Der Weg von Autor oder Autorin zum Lesepublikum ist ein weiter und oftmals steiniger und auch nicht jedes Manuskript, so hart es auch ist, verdient die Veröffentlichung. Heute soll es in unserer sommerlichen Gesprächsreihe über die Kultur und ihr Publikum um die Bücher gehen, die sehr wohl die Klasse besitzen für eine begeisterte Leserschaft, für gute Verkaufszahlen und womöglich für den Applaus der Kritik. Für diesen Weg ist Vanessa Gutenkunst als Literaturagentin zuständig. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie arbeitet bei der Agentur Copyright und die kümmert sich um 80 Autorinnen und Autoren, um Sachbücher wie Belletristik. Frau Gutenkunst, ich vermute, Sie bekommen jede Menge Manuskripte unverlangt eingesandt, lesen sich dann jeweils durch die ersten Probeseiten. Können Sie den Moment beschreiben, an dem Sie wissen, dieser Text hat Potenzial?
Wir kriegen in der Tat sehr viele Manuskripte zugeschickt. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind im Jahr etwa 2000. Und da reden wir von diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unverlangt eingereichten Manuskripten. Die lesen wir tatsächlich. Wir lassen uns eine Leseprobe schicken und ein Exposé. Das heißt nicht gleich das ganze Manuskript und schauen da rein. Es wird alles geprüft, aber es ist tatsächlich auch so, dass wir natürlich schon auch durch unsere Erfahrung schnell sehen, könnte das was sein? Lohnt sich da das ganze Manuskript anzufordern oder eben auch nicht?
Was ist das für ein Moment? Denken Sie da immer gleich mit, da gibt's ein Publikum dafür?
Also das ist eine Frage, die ich mir natürlich gleich stelle, weil wenn es kein Publikum gibt, dann ist es leider auch ein bisschen müßig, es zu veröffentlichen, beziehungsweise findet man überhaupt einen Verlag, der etwas veröffentlicht, von dem er schon ausgeht, dass es nicht wirklich ein Publikum findet. Also ja, diese Überlegung, gibt es ein Publikum, die spielt natürlich immer eine Rolle.
Und ist das Lesepublikum berechenbar oder ist das Publikum so etwas wie ein unbekanntes Wesen? Man weiß nie so genau, worauf es abfährt, was es gerne liest, was es womöglich als nächstes lesen möchte?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir glauben, ich sage jetzt mal wir, das heißt die Agenturen, die Leute in den Verlagen, dass wir das Publikum in Anführungszeichen ganz gut eigentlich kennen und trotzdem stellt es uns immer wieder vor Rätsel. Ne? Also man kann sagen, wir wissen, dass zum Beispiel Spannungsromane von deutschsprachigen Autorinnen mit einem besonderen Dreh sehr gut funktionieren in den letzten Jahren. Dann kann es sein, dass wir genau so einen Stoff haben und der Verlag auch alles dafür tut, dass das mit dem entsprechenden Marketing und so nach draußen gestellt wird und dass das vielleicht dann doch nicht sein Publikum findet und man sich fragt, warum hat das nicht funktioniert? Es ist doch genau das, was man ableiten kann, quasi, was funktionieren sollte.
Also ein Kriterienkatalog, den Sie wahrscheinlich im Kopf haben, den Sie abhaken können, der besagt, wenn ein Buch folgende Kriterien erfüllt, dann sollte es zumindest kein Reinfall werden. Der ist auch nur bedingt tauglich.
Der ist bedingt tauglich, da gibt es immer wieder Überraschungen, aber es gibt den natürlich, ne?
Und dazu gehört?
Ich schaue mir an, gibt es etwas in diesem Genre, in diesem Bereich, was erfolgreich funktioniert? Also gibt es sozusagen einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann? Ich schaue mir natürlich auch an, was funktioniert auf den Bestsellerlisten? Also das ist ein sehr gezieltes Suchen oder Auswählen, kann man auch sagen. Also nach Genre, ist das Unterhaltung, Familiensaga, sind das Spannungsromane, ist das Literatur, die momentan einen Nerv trifft? Aber es gibt da auch immer noch einen Punkt, den man ganz schlecht benennen kann. Dieses gewisse Etwas, ne, das drinstecken muss, dass die besondere Stimme sein muss, so ein Funke, der irgendwie überspringt und wo ich sage, das finde ich so geil, das will ich unbedingt machen.
Nehmen wir mal an, Sie finden einen Text vor in Ihrem Postfach, den Sie, um Sie zu zitieren, geil finden, von dem Sie aber glauben, na, die ganz große Masse wird es womöglich nicht mögen. Setzen Sie sich auch für ein Buch ein, bei dem Sie denken, es wird nicht die Masse vielleicht erreichen, vielleicht eher die Feuilleton, die Kritik, die begeistert sein wird. Geben Sie auch so einem Buch eine Chance?
Ja, absolut. Wir geben auch Büchern eine Chance, die nicht sozusagen auf den Massenmarkt zielen. Wir in unserer Agentur, wir haben eh das Selbstverständnis. Das muss nicht immer die breiteste Masse sein. Wir wollen eine Qualität, von der wir selbst auch überzeugt sind. Und das können auch etwas abseitigere Themen, besonderere Stimmen sein. Was für uns natürlich relevant ist, dass man wirklich auch einen Verlag dafür findet, der etwas mit diesem Manuskript anstellt. Ne? Weil da kommt natürlich auch das Ökonomische rein. Wir leben von 15% der Einnahmen unserer AutorInnen und wir müssen natürlich auch gucken, wie wir durch den Tag kommen.
Nun vermitteln Sie also Ihre Autoren und deren Texte an Verlage, wie Sie gerade gesagt haben. Hansa zum Beispiel hat ein anderes Profil als Diogenes. Wie wichtig ist der Verlag? Achtet der Endverbraucher, so nenne ich jetzt mal die Leserinnen und Leser, achtet der überhaupt auf den Verlag?
Das finde ich ganz interessant, ob LeserInnen auf den Verlag achten oder nach welchen Kriterien die kaufen. Und ich habe festgestellt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die nicht aus der Branche sind, spielt ein Verlag eigentlich eine relativ untergeordnete Rolle. Es gibt manchmal so etwas wie Diogenes, das ist ein gutes Beispiel, weil die ihre Ausstattung haben. Ne? Das sind die weißen Bücher. Da weiß man, okay, das ist ein Verlag, von dem ich vielleicht gerne andere Bücher gelesen habe. Da greife ich in der Buchhandlung dazu. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass die wenigsten wirklich sagen können aus dem Kopf heraus, welche Verlage sie in ihrem Bücherregal stehen haben.
Jetzt haben Sie gerade schon den Umschlag von Diogenes-Büchern angesprochen. In ganz vielen Branchen gilt ja die Regel, ohne die richtige Verpackung ist der beste Inhalt nichts wert. Lassen Sie das auch für den Buchmarkt gelten? Also ohne eine perfekt durchdachte Umschlaggestaltung lässt sich das tollste Buch nicht ans Publikum bringen?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht so mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Natürlich ist ein Umschlag oder vor allem das Cover insbesondere natürlich total wichtig, ne? Weil das ist sozusagen das Gewand, in dem der Inhalt steckt. Und das kennen wir ja alle, wenn wir in die Buchhandlung gehen und wir sehen diese riesigen Büchertische und die Bücherwände vor uns, muss es ja erstmal ein Auswahlkriterium geben, zu was greife ich überhaupt? Ne? Was nehme ich in die Hand, um mir überhaupt den Klappentext anzuschauen? Und da ist das natürlich total wichtig, wie das verpackt wird. Aber ich glaube, es ist nicht allein ausschlaggebend.
Auf das Schaufenster des Buchhandlers in der Ecke bzw. auf diesem Büchertisch kann man ja für die Vermarktung von Literatur sicher schon lange nicht mehr allein setzen. Ich vermute, dass das Internet, das insbesondere Social Media, ungleich wichtiger auch für Sie ist?
Das Internet hat für uns lustigerweise nicht so eine riesige Bedeutung. Also für uns als Agentur, klar, wir haben eine Website, ne, wo sich alle informieren können, was machen wir, wen vertreten wir, würden Sie sich in unserem, also als Autor in unserem Umfeld wohlfühlen. Aber ansonsten für die Vermarktung ist es natürlich, der Onlinehandel ist stark geworden. Da guckt man anders oder es wird anders Werbung geschaltet. Aber irgendwie ist das Lesen und auch die Buchbranche schon noch auch im besten Sinne oldschool.
Oldschool, sagen Sie, aber eine große Welle der Begeisterung ist ja gerade in den letzten Jahren übergeschwappt von SchriftstellerInnen bei Lesungen, bei Lesefesten, bei Literaturfestivals. Da begegnen sich die, die schreiben und die, die lesen, von Angesicht zu Angesicht. Kann Ihrer Meinung nach ein Autor, eine Autorin, der oder die sich diesem direkten Kontakt verschließt, kann der oder die überhaupt noch eine Chance haben auf dem Buchmarkt heutzutage?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die allerwenigsten Autoren sich dem direkten Kontakt verschließen wollen, weil das Schreiben ja was so Einsames und Persönliches ist, dass eigentlich alle danach lechzen, einen Resonanzraum zu bekommen, sagen wir mal. Ne? Und das ist natürlich im besten Falle sind es die LeserInnen, die zur Veranstaltung kommen und zuhören, weil das ist sozusagen das Geschenk, das man am Schluss bekommt.
Bei Resonanzraum, da denke ich gleich an die große Self-Publishing-Szene, die es ja mittlerweile gibt. Autorinnen und Autoren, die die Vermarktung und Veröffentlichung ihrer Texte selbst in die Hand nehmen, ohne einen Verlag. Haben die vielleicht manchmal das Ohr näher am Publikum? Wissen die besser, was ihre Leserinnen und Leser wollen?
Ja, ich glaube schon, dass im Self-Publishing, dass es dann direkteren Draht gibt. Ich weiß das auch zum Beispiel aus eigener Erfahrung, weil wir durchaus Autorinnen, und das ist wirklich, das sind die Frauen, die auch schon im Self-Publishing sehr erfolgreich unterwegs waren oder auch wieder dahin komplett zurückgewandert sind. Und das ist eine andere Community, das muss man sagen. Da ist der Austausch sehr eng und der ist notwendig, weil ohne den, weil es ja nicht sozusagen diese Hürde des Buchhandels gibt, ne? Die dann sagen, das ist gut, das stelle ich mir in den Laden, ist das total wichtig, dass die ganz nah dran sind und merken, was wollen die denn und funktioniert das, was ich da mache.
Frau Gutenkunst, zum Schluss die Gretchenfrage. Wird es in der Literatur Ihrer Meinung nach immer ein Publikum geben?
Ich hoffe es sehr, weil sonst müsste ich mir wahrscheinlich einen neuen Job suchen. Aber ich glaube es, wir sehen das auch. Es werden zwar weniger Menschen, die lesen, aber die lesen dafür umso mehr. Und das stimmt mich sehr hoffnungsfroh, trotz allem für die Zukunft.
Vanessa Gutenkunst, Literaturagentin bei der Agentur Copyright, zu Gast in unserer Gesprächsreihe über die Kultur und ihr Publikum. Und jetzt von der Ewigkeit zur Utopie. Der Dirigent Theodor Korenzis startet ein neues Orchesterprojekt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Ja, Utopia ist möglich, zumindest für den Dirigenten Theodor Korenzis. Anfang Oktober soll sein neues und internationales Orchesterprojekt eben unter dem Namen Utopia starten. Mit dem Namen soll vermutlich mitschwingen, dass sich hinter Utopia kein Orchester im üblichen Sinne des Wortes verberge, sondern eine kreative Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Für Korenzis könnte das neue Projekt aber auch eine Flucht vor zunehmender Kritik an seinem Ensemble Musica Eterna bedeuten. Das Ensemble wird von halbstaatlichen russischen Institutionen finanziert und ist für seine Auftritte in Salzburg bekannt. Wobei die Festspiele der Kritik an der fragwürdigen Finanzierung wenig entgegensetzten. Utopia wird nun, so heißt es, von einer Privatstiftung und europäischen Mäzenen unterstützt. Am ersten Projekt nehmen 112 MusikerInnen aus 28 Ländern teil, darunter auch aus Russland und der Ukraine. Nachdem der Bundesgerichtshof Mitte Juni entschieden hatte, dass die Judensau an der Wittenberger Stadtkirche nicht entfernt werden muss, hat sich nun ein Expertengremium gegen den Verbleib der Schmähkultur ausgesprochen. Skulptur ausgesprochen. Das Gremium war vom Gemeindekirchenrat einberufen worden und empfiehlt nun, das Relief in enger räumlicher Nähe zur Kirche zu präsentieren. Zudem solle ein pädagogisches Konzept die Geschichte christlicher Judenfeindschaft beleuchten. Der Gemeindekirchenrat befasst sich Ende August mit den Empfehlungen und wird dabei auch den Denkmalschutz und die UNESCO in seinen Beschluss mit einbeziehen müssen. Für ein besseres Klima soll in Bayern künftig ein neuer Zusammenschluss zwischen Klima und Denkmalschutz sorgen. Künftig soll zum Beispiel Sorge getragen werden, dass archäologische Schätze nach Möglichkeit in der Region des Fundortes bleiben können. Außerdem soll der Einsatz von Metallsonden auf eingetragenen Bodendenkmälern verboten werden. Eckart Schneider kuratierte für das Kunsthaus Bregenz Ausstellungen über Olafur Eliasson, Santiago Sierra, Louis Bourgeois oder auch Jeff Koons. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. Schneider arbeitete 25 Jahre für das Kunsthaus Bregenz und betrachtete dieses als ein Atelier auf Zeit, für das er Themen fand, die in ihrer künstlerischen Zuspitzung auch international tonangebend waren.
Antje Allroggen war das mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist vor einer Stunde ungefähr in Taipeh gelandet. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute an diesem Dienstag mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse.